ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute sind in allen Bundesländern die neuen verschärften Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Ziel ist es, die weiterhin hohen Infektionszahlen zu senken. Neben einem verlängerten Lockdown gelten künftig noch stärkere Beschränkungen für private Kontakte. Zudem kann in besonders betroffenen Gebieten die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Bei der Umsetzung gehen die Länder unterschiedliche Wege und überlassen dies teils den Kommunen.
Das Ordnungsamt in Jena beim Kontrollgang. Maskenpflicht, Versammlungsverbot und ab heute müssen die Mitarbeiter auch die Geschäfte kontrollieren. Denn die dürfen in Thüringen, wie auch in einigen anderen Bundesländern, wieder Waren verkaufen. Vorausgesetzt, die Kunden haben sie online oder telefonisch bestellt, bezahlen bargeldlos und holen sie selbst außerhalb des Geschäfts ab.
Direkt in dem Eingang ist die Abholungsstelle. Es ist keine Möglichkeit, Publikumsverkehr zuzulassen.
Bei Verstößen gibt es eine mündliche Verwarnung oder ausnahmsweise ein Bußgeld. Das gilt auch für andere Corona-Maßnahmen, die ab heute bundesweit verschärft wurden. So werden etwa die Kontakte weiter eingeschränkt. Ein Hausstand darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Die meisten Bundesländer machen bei Kindern aber Ausnahmen. Und dort, wo der Inzidenzwert bei mehr als 200 liegt, kann der Bewegungsradius auf 15 Kilometer beschränkt werden. Letzteres gilt in Sachsen schon seit Dezember. Die Menschen scheinen sich daran zu halten. Für eine endgültige Bilanz sei es aber noch zu früh.
Wirkliche Auskunft, was es zahlenmäßig gebracht hat, was die Infektionen gebracht haben, werden wir erst im Laufe der Woche haben. Weil immer noch über die Weihnachtszeit, über Neujahr, Auswertungen noch nicht so stabil sind in ganz Deutschland, wie wir uns das gerne wünschen.
Andere Corona-Maßnahme, anderer Landkreis, die Grafschaft Bentheim in Niedersachsen. Hier gilt seit fast drei Wochen eine nächtliche Ausgangssperre. Der Inzidenzwert ist von 220 auf 150 gesunken. Deshalb dürfen die Einwohner ab Mittwoch auch nachts wieder das Haus verlassen.
Es sind Zahlen, die bei uns ein Senken dokumentieren, im Gegensatz zum Trend landesweit.
Bundesgesundheitsminister Spahn appellierte heute noch einmal an alle Länder, die Maßnahmen einheitlich umzusetzen und zur Einhaltung aller Regeln im Privaten.
Ich weiß, dass das schwerfällt, aber gerade jetzt in den nächsten Wochen ist es sehr, sehr wichtig, auch im privaten Bereich die Kontakte zu reduzieren. Das ist das klare Signal. Und wenn man sich trifft mit jemandem aus einem anderen Haushalt, dann idealerweise draußen.
Und idealerweise auch dort mit Mindestabstand und Maske.
Einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie soll die Begrenzung des Kita- und Schulbetriebs leisten. Bund und Länder hatten vergangene Woche beschlossen, dass nach dem Ende der Ferien möglichst viele Schülerinnen und Schüler vorerst zu Hause bleiben. Bundesweit einheitliche Regelungen gibt es aber nicht. So fand etwa in Mecklenburg-Vorpommern heute Präsenzunterricht für Abschlussklassen statt. Berlin schwenkte hingegen kurzfristig wieder auf Distanzunterricht um.
Die Klassenräume bleiben leer im Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln. Eigentlich war für heute die vorsichtige Rückkehr einzelner Jahrgänge geplant. Doch dann entschied sich Berlin gegen die Öffnung. Der Schulleiter unterstützt das.
Sie können nicht gleichzeitig privaten Haushalten verbieten, mit vielen Personen Kontakt zu haben oder nur mit einer Person. Und hier in einem Klassenraum mitten in Neukölln, in einem kleinen Altbauraum, befinden sich 15 Haushalte, die sich treffen.
Doch beim Unterricht von zu Hause hakt es an vielen Stellen. In Baden-Württemberg etwa war heute die digitale Lernplattform teilweise nicht erreichbar. Manche Schulen seien außerdem schlecht organisiert, so die Kritik von Elternvertretern.
Wir erleben leider eben auch, dass es Schulen gibt, die im 10. Monat nach der Pandemie immer noch Aufgabenblätter verschicken, die sich nicht bearbeiten lassen, dass die Lehrkräfte einfach die falschen Aufgaben in die falschen Klassen stellen.
Große Unterschiede von Schule zu Schule, aber auch von Land zu Land. Für die Rückkehr zum Normalbetrieb fordert die Familienministerin daher bundeseinheitliche Regelungen.
Wenn es zu Lockerungen kommen kann, dann muss natürlich das Wohl der Kinder, die Frage der Bildungsgerechtigkeit, der Vereinbarkeit im Vordergrund stehen. Und dann ist es wichtig, dass sich die Bundesländer eben auf einen möglichst einheitlichen oder einheitlicheren Weg verständigen.
Unklar ist, wann Schulen und Kitas wieder geöffnet werden. Die nächsten Bund-Länder-Beratungen sind in zwei Wochen geplant.
Mit Blick auf geschlossene Schulen und die Notwendigkeit von Homeschooling hat auch die ARD ihr Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler ausgeweitet. Angebote dazu finden Sie in der ARD-Mediathek. Und hier die aktuellen Zahlen zur Pandemie. Diese sind, darauf weist das Robert-Koch-Institut hin, derzeit nicht leicht zu interpretieren, da während der Feiertage am Jahresende Corona-Fälle nur verzögert, entdeckt, erfasst und gemeldet wurden. Zurzeit waren es laut RKI 12.000, waren es laut RKI 12.497 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 343. Die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs von Moderna ist in Deutschland angekommen. Gelagert werden die knapp 64.000 Dosen in einer Bundeswehrkaserne im Landkreis Osnabrück. Der Kühlwagen mit dem Wirkstoff traf am Nachmittag ein. Auf dem Kasernengelände ist eine Bundeswehrapotheke untergebracht. Sie verfügt über große und bewachte Lagermöglichkeiten sowie Erfahrungen in der Logistik. Morgen wird von hier aus mit der Auslieferung begonnen. Der aktuelle Corona-Lockdown trifft zunehmend den Einzelhandel und dabei insbesondere die Textilindustrie. Nun hat die traditionsreiche Modekette Adler mit ihren etwa 3.350 Mitarbeitern einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Auslöser seien erhebliche Umsatzeinbußen durch die Filialschließungen im Dezember, so das Unternehmen. Ziel sei es, die Aktiengesellschaft zu sanieren und den Geschäftsbetrieb in vollem Umfang fortzuführen.
Die Adler AG ist eine Institution in der deutschen Modewelt. Umsatz 2019 knapp eine halbe Milliarde Euro. Die Frankfurter Filiale, hier im Firmenvideo, war die neueste von rund 140 in Deutschland. Auslöser der Insolvenz seien erhebliche Umsatzeinbußen, so das Unternehmen. Vor die Kamera wollte heute niemand. Eine Umfrage des Handelsverbands unter mehr als 1500 Innenstadthändlern zeigt, mehr als die Hälfte glaubt, ohne weitere staatliche Hilfen bald dauerhaft schließen zu müssen. Besonders betroffen ist die Schuh- und Lederbranche. 68% der Einzelhändler hier sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Gefolgt von Textil- und Bekleidungshändlern, die Schmuckhändler trifft die Situation am wenigsten stark.
Der Vizekanzler, Bundesfinanzminister, hat 11 Milliarden Euro zusätzlich Überbrückungshilfen versprochen. Die kommen aber nicht an, weil die Zugangshürden nach wie vor viel zu hoch sind. Das Verfahren ist zu kompliziert. Es dauert nicht nur zu lange, sondern es ist auch zu wenig.
Das gilt auch für kleine Einzelhändler. Seit Wochen kleidet Martina Weipert in Mainz nur noch ihre Schaufensterpuppen ein, in der Hoffnung auf Abholverkauf. Ein Online-Shop kommt für sie nicht in Frage.
Meine Kernkompetenz hier in meinem Geschäft ist einfach die Beratung der Kunden. Und das kann ich einfach über einen Online-Shop so nicht transportieren. Und es ist zudem auch so, dass ein Online-Shop nicht mal ebenso initiiert ist. Das ist mit einer Menge Geld verbunden.
Die Adler Modemärkte haben einen Online-Shop. Genutzt hat er ihnen offenbar wenig. Das Unternehmen hofft jetzt, sich mit einem Sanierungsplan selbst retten zu können.
Bei der Jahresauftaktklausur der Grünen hat der Parteivorstand seinen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung bekräftigt. Beim Start in ein Wahljahr mit 6 Landtags- und einer Bundestagswahl gehe der Kurs aufs Kanzleramt, so die Co-Vorsitzende Baerbock. Die Corona-Krise müsse Ausgangspunkt für einen Neustart sein. Als Konsequenz daraus machten sich die Grünen für einen tiefergehenden sozialen Umbau der Gesellschaft stark.
Auf dem Weg ins Superwahljahr. Für die Grünen soll 2021 die gefühlte Dauerwarteschleife auf die Regierungsbeteiligung endlich zu Ende gehen. Auf seiner Klausur hat der Vorstand noch mal klar das Ziel ausgegeben, stärkste Kraft werden, auch wenn die Umfragen das momentan nicht hergeben.
Jetzt geht es in 2021 darum, das Unvorstellbare im positiven Dinge möglich zu machen, auch als Underdog. Einen Anspruch nicht nur zu stellen, sondern den Menschen eine Auswahl dafür zu geben, Unwahrscheinlichkeiten an der Wahlurne in Wahrscheinlichkeiten umzusetzen.
Schaffen wollen sie das neben dem Fokus auf Klimaschutz mit Milliardeninvestitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge, in Schulen, Krankenhäuser oder Innenstädte. Sie wollen, so sagen sie, einen Staat bauen, der funktioniert.
Der den Menschen nicht Knüppel zwischen die Beine schmeißt, sondern als Dienstleister funktionsfähig ist, den Menschen das Leben möglichst bequem macht, die Dinge für sie organisiert, damit dann das private Leben gut beschirmt und gut geschützt verlaufen kann.
Ob die Grünen mit Habeck oder Baerbock ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen, das wollen beide Parteichefs im Frühjahr entscheiden. Dann, wenn die Bäume wieder grün sind, heißt es aus der Partei.
Die Kinderrechte sollen bald nach dem Willen der Regierungskoalition ausdrücklich im Grundgesetz verankert werden. Nach Angaben von Justizministerin Lambrecht einigten sich Union und SPD auf eine Formulierung. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist eine Erweiterung von Artikel 6 der Verfassung geplant. Darin ist das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat geregelt. Die Regierungsparteien hatten jahrelang über die genaue Formulierung gestritten. Nach den Ausschreitungen am Kapitol haben die US-Demokraten im Repräsentantenhaus wie angekündigt eine Resolution für ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump auf den Weg gebracht. Der Vorwurf darin lautet auf Anstiftung zum Aufruhr. Zugleich forderten die Demokraten Vizepräsident Pence auf, Schritte zur Absetzung des Präsidenten einzuleiten. Sollte Pence dies ablehnen, könnte in den kommenden Tagen über die Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens abgestimmt werden.
In einer Videoerklärung zur Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Präsident Trump hat der frühere republikanische Gouverneur von Kalifornien Schwarzenegger einen Nazi-Vergleich geäußert. Er zog eine Parallele zu den NS-Pogromen gegen Juden im Deutschen Reich im November 1938. Der gebürtige Österreicher benutzte das Wort Kristallnacht und sagte, der vergangene Mittwoch sei die Nacht des zerbrochenen Glases in den USA gewesen.
Schnee und eisige Temperaturen erschweren die Situation der Flüchtlinge im Norden von Bosnien und Herzegowina. Hunderte Menschen sind nach wie vor ohne Obdach, auch mehr als 2 Wochen nach einem Feuer im Camp Lipa. Die Flüchtlinge wollen von Bosnien und Herzegowina ins EU-Land Kroatien. Das Camp Lipa war nach UN-Angaben schon vor dem Feuer nicht winterfest.
Ein inoffizielles Flüchtlingscamp mitten im Wald. 60 Männer aus Bangladesch leben hier. Die Zelte, die sie selbst gebaut haben, schützen kaum vor Nässe und Kälte. Hilfsorganisationen wie das Danish Refugee Council kommen regelmäßig vorbei, verteilen Essen und Decken, versorgen kleinere Verletzungen. Fast 200 solcher inoffizieller Camps gibt es hier im Norden Bosnien und Herzegowinas. Wir waren davor im Camp Lipa. Doch dann kam das große Feuer. Da sind wir losgelaufen und hier gelandet. Das Camp Lipa. Seit einem Brand kurz vor Weihnachten ist es unbewohnbar. Inzwischen hat das Militär beheizte Zelte aufgestellt, doch die reichen nicht aus. Hunderte Menschen sitzen noch immer im zerstörten Teil des Lagers fest, sagt Nicola Bay von Danish Refugee Council, bei Schnee und Minusgraden. Sie müssten sofort in Sicherheit gebracht werden.
No healthcare. There's no water on site.
Es gibt hier keine medizinische Grundversorgung, kein Wasser, keine Duschen, keine Toiletten. Menschen unter solchen Bedingungen zu belassen, das ist nicht human.
It's not humane.
Doch andere offizielle Camps in Bosnien und Herzegowina sind überfüllt. Alle Versuche der Behörden, neue Lager zu errichten, scheiterten bislang am Widerstand der Kommunen. Jetzt soll Camp Lipa komplett erneuert werden, mit festen Wohncontainern und einer guten Grundversorgung, voraussichtlich bis Mitte April. Das sei zu spät, sagen Hilfsorganisationen. Sie fürchten, dass viele Menschen Lipa verlassen werden und so weitere inoffizielle Lager entstehen.
Sir Simon Rattle wird 2023 neuer Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks. Der Applaus war groß bei den Musikern. Sie hatten sich für Rattle als Nachfolger des verstorbenen Dirigenten Maris Jansons ausgesprochen. Der 65-jährige Brite, derzeit Chefdirigent bei den Londoner Symphonikern, nannte die Berufung nach München eine große Ehre. Bereits im März wird Rattle mit dem BR-Symphonieorchester bei 2 Programmen zusammenarbeiten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 12. Januar.
Von Nordwesten überqueren uns Tiefausläufer, die erst Schnee, nachfolgend mildere Luft und Regen bringen, dazu teilweise stürmischen Wind. Heute Nacht breiten sich von Norden Niederschläge aus. Zunächst fällt oft Schnee, gegen Morgen in den Niederungen zunehmend Regen, Vorsicht, Glättegefahr. Am Tag in der Mitte und im Süden noch Schnee, aber die Schneefallgrenze steigt. In tieferen Lagen fällt dann meist Regen, der im Süden stellenweise gefriert. Im Norden teils Sonne, teils Wolken mit Regen, Schnee und Graupelschauern. Im Emsland heute Nacht bis 5 Grad, im Süden örtlich strenger Frost. Dort morgen unter 0, am Rhein bis 8 Grad. Am Mittwoch teilweise kräftige Schnee, Regen oder Graupelschauer, im Norden und Osten sehr windig. In den folgenden Tagen wird es insgesamt freundlicher, aber auch wieder kälter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr 10 Monate Pandemie. Wo sind die kreativen Vorschläge für Schulunterricht? Fragen von Karin Mioska an die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas bestätigt, warum die Siegerwahl künftig transparenter werden soll. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.